Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Und dazu begrüßt sie heute Josephine Schulz. 29,99 Euro auf dem Preisschild, das sieht irgendwie immer viel billiger aus als 30 Euro. Genau das ist natürlich auch die Idee hinter diesen unrunden Preisen. Das Ergebnis ist aber, dass man ständig 1 oder 2 Cent Münzen zurückbekommt und sich schnell eine große Menge Kupfergeld im Portemonnaie ansammelt. Völlig unnötig findet das die EU-Kommission und will die Abschaffung der 1- und 2-Cent Münzen voranbringen. Was genau geplant ist und warum die Münzen ein so emotionales Thema sind, darüber berichten wir gleich. Außerdem beschäftigt uns der bevorstehende Brexit. In Großbritannien gibt es Sorgen, dass nach dem Austritt die große Deregulierung in der Finanzwirtschaft folgt und die deutsche Industrie fürchtet, dass der harte Brexit längst noch nicht vom Tisch ist. Und wir schauen, was hat sich 2019 in Sachen Ausbau und Preispolitik im öffentlichen Nahverkehr getan. Nachdem der Brexit-Termin in den letzten Jahren immer wieder verschoben wurde, ist jetzt klar, in der Nacht zum Samstag wird Großbritannien die EU verlassen. Abgehakt ist das Thema damit aber noch längst nicht, denn was jetzt kommt, ist eine Übergangszeit bis Ende 2020, in der dann geregelt werden soll, wie die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU zukünftig aussehen werden. Das heißt, man wird sich zusammensetzen und über ein ziemlich umfangreiches Handelsabkommen beraten. Aus anderen Verhandlungen, wie bei TTIP oder dem Mercosur-Abkommen zum Beispiel, weiß man, dass so etwas viele, viele Jahre dauern kann. Was das für deutsche Unternehmen bedeutet, dazu hat sich heute der Industrieverband BDI geäußert und Theo Gers berichtet.
Großbritannien geht und die Unsicherheit bleibt, zumindest für die deutsche Wirtschaft. Denn die Übergangszeit bis Ende des Jahres, in der die EU und Großbritannien ihre neuen Beziehungen regeln müssen, ist für ein umfassendes Abkommen viel zu kurz. Der BDI fordert deshalb, die Übergangszeit zu verlängern, so Geschäftsführer Joachim Lang.
Es ist klar, dass die knappe Zeit der Übergangsphase nicht für ein umfassendes Freihandelsabkommen ausreichen wird. Die Verhandler brauchen deutlich mehr Zeit. Ich halte es für einen schweren Fehler, dass die britische Regierung die Verlängerung der Übergangsphase kategorisch ausschließt.
Damit aber läuft die Forderung nach einer längeren Frist ins Leere. Schlimmer noch, die Gefahr, dass es dann Ende des Jahres doch noch zu einem ungeordneten, harten Brexit kommen könnte, ist weiter groß, denn es ist keineswegs sicher, dass Brüssel und London zusammenfinden. Eigentlich wollen beide Seiten die kommenden Monate nutzen, um ein möglichst umfassendes Abkommen über ihre künftigen Wirtschaftsbeziehungen abzuschließen. Wie wichtig so ein Abkommen wäre, zeigt ein Blick auf die betroffenen Jobs.
Die Zahl der Arbeitsplätze, die mit Großbritannien direkt oder indirekt zusammenhängen, ist 500.000. Und wir gehen davon aus, dass bis zu 20% unmittelbar betroffen sein könnten bei deutschen Unternehmen. Hier und dort.
Zugang zum Binnenmarkt, Freizügigkeit für Arbeitnehmer, der Luftverkehr, Finanzdienstleistungen, Datenaustausch, Sozialstandards, Umwelt. Die Liste der Themen ist aber so lang, dass ein Abkommen mit dieser Breite in der Kürze der Zeit utopisch ist. Ausgehandelt werden kann daher bestenfalls ein Basisabkommen, für das die deutsche Wirtschaft als Minimum den Verzicht auf Zölle und Einfuhrquoten fordert. Außerdem müssten sich beide Seiten in die Hand versprechen, faire Wettbewerbsbedingungen anzustreben. Schließlich muss Großbritannien die Nachteile, die sich aus dem Austritt aus der EU ergeben, durch Vorteile an anderer Stelle ausgleichen. BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.
Ihr eigenes Wunschbild einer erfolgreichen Zukunft haben Sie ja beschrieben mit einem Singapur Europas. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass ein Teil dieses neuen Geschäftsmodells darin besteht, durch Abweichungen und durch Verringerung von Standards es attraktiver zu machen, zu Ihnen zu kommen, als in der Europäischen Union zu sein.
Die deutsche Wirtschaft erwartet hier deshalb von der EU ein hartes und geschlossenes Auftreten. Wer von den europäischen Regeln und Standards abweichen will, dürfe nicht den besten Zugang zum größten Binnenmarkt der Welt bekommen. Heißt übersetzt, je mehr Großbritannien sich zum billigen Jakob macht, desto höher würden die Hürden für den Zugang zum EU-Binnenmarkt. Umgekehrt, je mehr britische Normen denen der EU ähneln, desto leichter würde der Zugang.
Der BDI sieht die Gefahr eines harten Brexits noch nicht gebannt. Und wie in diesem Beitrag von Theo Gers auch deutlich wurde, die Vertreter der deutschen Wirtschaft haben Sorge, dass Großbritannien nach seinem Austritt aus der EU versuchen könnte, mit Steuerdumping und der Absenkung von Standards Investoren anzulocken. Damit sind sie auch nicht allein. Mit Blick auf den Finanzplatz London ist in Großbritannien schon von einem Singapur an der Themse die Rede. Friedbert Meurer hat Aktivisten, die sich gegen eine Deregulierung des Finanzsektors einsetzen, durch das Londoner Bankenviertel begleitet.
John Christensen geht der kleinen Gruppe der Aktivisten voran. Vorbei an den Hochhäusern der Finanzmeile nähern wir uns der Bank von England. Christensen war Wirtschaftsberater der Regierung der Kanalinsel Jersey, was er heute bereut, sagt er. Jersey gilt als europäische Steueroase und Christensen meint zu wissen, was Premierminister Boris Johnson jetzt auch für London im Schilde führt. Seine Strategie ist, London zum Singapur an der Themse zu machen. Das ist jetzt das Modell.
They will move towards a Singapore on the Thames model.
Christensen deutet auf das Gebäude der Bank von England, die erst spät 1946 verstaatlicht worden sei. Lange habe sie eine Politik verfolgt, bei Banken, die Gelder unbekannter Herkunft annehmen, wegzuschauen. Christensen glaubt nicht den Versicherungen der Bank von England, den Finanzmarkt nicht deregulieren zu wollen. Dass Schatzkanzler Sajid Javid, ein ehemaliger Deutschbanker, der in Singapur tätig war, jetzt davon redet, die Regierung wolle Divergenz, Abweichung von den EU-Regeln, lässt bei Christensen die Alarmglocken schlagen.
Because the intention here is to lead a race to the bottom.
Man will einen Wettlauf um die niedrigsten Standards und Steuern. Johnson will beim Informationsaustausch von der EU abweichen, bei den Steuersätzen für internationale Konzerne und Trusts.
On taxation of multinationals and especially trusts.
In der City, wie der Finanzdistrikt kurz genannt wird, heißt es dagegen, man suche möglichst konvergente Regeln mit der EU, also gleiche oder ähnliche Finanzstandards, die gegenseitig anerkannt werden. Die EU will hier hart verhandeln, der City den Marktzugang notfalls erschweren. London soll sogar strikt Finanzregeln der EU übernehmen, die erst in Zukunft beschlossen werden. Das dürfte der härteste Streitpunkt werden. Neben dem Gebäude der Londoner Börse steht die Statue La Maternité. Eine Frau aus Marmor stillt ihr Baby. Susan Himmelweit, eine feministische Wirtschaftsprofessorin, weist auf die Statue und fürchtet, der Brexit werde vor allem die Rechte von Frauen und Müttern beschneiden.
Brexit can probably only make that worse.
Der Brexit verschlimmert ihre soziale Lage. Frauen haben von den Regulierungen der EU besonders profitiert, bei Mutterschutz, Elternzeit und Arbeitsschutz. Fast alle progressiven Änderungen kommen von der EU. Himmelweit prangert die Austeritätspolitik der Tory-Regierungen an. Premierminister Boris Johnson scheint von dem Kurs abweichen zu wollen. Im Wahlkampf versprach er für Nordengland oder für das Gesundheitssystem milliardenschwere staatliche Investitionen. Die Aktivisten für mehr Steuergerechtigkeit wollen das nicht glauben.
It's our last stop, the City of London Corporation Building.
Wir stehen zum Schluss vor der prächtigen Guildhall. Hier sitzt die Verwaltung der Londoner City. Mit einem Projektor strahlen die Kritiker jetzt den Schriftzug an die Fassade. Steueroase Großbritannien, eine Gefahr für uns alle. Der Recher Alemayehu kommt aus Berlin von der globalen Allianz für Steuergerechtigkeit und erklärt die Aktion.
Das Motiv von Brexit war, die UK aus diesem Regelwerk Europa rauszunehmen, um mehr reinholen zu können als sonst möglich.
Zwei Wachmänner der Guildhall nähern sich. Alles bleibt friedlich, die Aktivisten schalten den Projektor bald wieder aus. Mitbekommen hat von der Aktion im Dunkeln auch kaum jemand etwas. Abends kommt dann die Meldung aus Brüssel, über Finanzdienstleistungen soll zwischen EU und London in diesem Jahr noch nicht verhandelt werden.
Aktivisten fürchten die Absenkung sozialer Standards und Steuerdumping nach dem Brexit. Friedbert Meurer hat sie begleitet. In anderen Ländern ist es ja oft ganz normal, dass man beim Bäcker oder in der Kneipe mit Karte zahlen kann. Die Deutschen sind in Sachen bargeldloses Zahlen ein bisschen zögerlicher. Vor allem kleine Beträge werden hier meistens noch in bar gezahlt. Und das liegt nicht nur daran, dass es in einigen Läden gar kein Kartenlesegerät gibt, sondern, so sagen zumindest Studien, auch daran, dass die Deutschen sehr am Bargeld hängen. Die EU-Kommission will nun darauf hinwirken, dass zumindest die kleinsten, also 1- und 2-Cent-Münzen, abgeschafft werden. Peter Kapern berichtet aus Brüssel.
sensibles Material nicht weitergeben. So steht es auf dem Papier. Es stammt aus der EU-Kommission. In drei Tabellen ist dort dargestellt, was die neue Kommission unter der Leitung von Ursula von der Leyen in den kommenden Jahren an Initiativen anstoßen will. Es ist ein Entwurf für das Arbeitsprogramm der Kommission, das morgen in Brüssel vorgestellt werden soll. Eine der drei Tabellen listet Maßnahmen zur Entbürokratisierung auf. Und was dort in Zeile 43 steht, das lässt beim CSU-Europaabgeordneten Markus Ferber alle Alarmsirenen aufheulen. Da steht nämlich, so Ferber, dass die Kommission die 1- und 2-Cent-Münzen abschaffen will. Und das sei, so der CSU-Mann, der Einstieg in die Abschaffung des Bargelds. Wehret den Anfängen, so seine Parole.
Es ist der Einstieg in den Ausstieg, so wie beim 500-Euro-Schein ja auch ein Schein schon aus dem Markt genommen wurde. Es ist noch gesetzliches Zahlungsmittel, aber es werden keine neuen mehr gedruckt. Er würde auch hier schleichend ein Teil unseres Bargeldes verschwinden.
Und das will Ferber auf jeden Fall verhindern. Die Ankündigung der EU-Kommission, die kleinsten Centmünzen verschwinden zu lassen, hat einen längeren Vorlauf. Im November 2018 hatte die Juncker-Kommission einen Bericht über die Entwicklungen mit Blick auf die Euro-Münzen vorgelegt. Darin kam sie zu der Überzeugung, dass die 1- und 2-Cent-Münzen keinerlei Vorteil, aber jede Menge Nachteile bringen. Die Herstellung der kleinen Kupferstücke sei teurer als deren Nennwert. Auch der Transport verursache erhebliche Kosten. Insbesondere der Handel drängt deshalb die Politik, die 1- und 2-Cent-Stücke abzuschaffen, was bei Markus Ferber auf Unverständnis stößt.
Wenn der Handel will, dass die Cent-Münzen verschwinden, kann er ja auch in seinen Preisen darüber nachdenken, warum muss alles 99 am Ende kosten. Das hat ja nicht der Gesetzgeber erfunden, das macht der Handel selber. Also der Handel kann das auch selber lösen, der muss es nicht auf den Gesetzgeber abschieben.
Fest steht aber, der Euro-Zahlungsraum verliert längst nach und nach seine Einheitlichkeit. Immer mehr Euro-Länder haben die Kleinstmünzen gestrichen oder angekündigt, darauf verzichten zu wollen. Und schließlich, so die Kommission im Jahr 2018, seien auch die Bürger genervt. 64% der Menschen im Euroland befürworten die Abschaffung der 1- und 2-Cent-Münzen. Die Geldstücke einkassieren, das dürfen aber nur die Mitgliedstaaten. Die EU-Kommission wählt deshalb einen Umweg, um die Kleingeldbörsen der Bürger übersichtlicher zu machen. Sie will, so steht es in dem Dokument, das dem Deutschlandfunk vorliegt, einheitliche Rundungsregeln für den Euroraum vorschlagen, damit alle Preise künftig in 5-Cent-Schritten auf- und abgerundet werden. Und schon wären die Kleinstmünzen überflüssig.
Das ist ja das Perfide, die Kommission kann ja Bargeld nicht abschaffen. Die Münzen können nur die Mitgliedstaaten abschaffen und diesem Wunsch kommt jetzt die Kommission nach, hier einheitliche Rundungsregeln zu machen. Damit bereitet sie aber den Weg, die 1- und 2-Cent-Münzen dauerhaft abschaffen zu können.
Und damit sei dann der Anfang vom Ende des Bargelds geebnet. So die Dystopie des CSU-Manns Markus Ferber. Die Kommission dürfte seine Befürchtungen kaum teilen. Äußern will sie sich aber erst, wenn ihr neues Arbeitsprogramm vorgelegt ist. Morgen.
Der Anfang vom Ende des Bargelds, meinen Kritiker Peter Kapern berichtete. China ist der wichtigste Handelspartner von Deutschland. Viele deutsche Firmen sind mit Niederlassungen in China selbst präsent, unter anderem in der Region um die Metropole Wuhan, die als Ausgangspunkt des neuen Coronavirus gilt. Wuhan selbst ist momentan ja im Grunde von der Außenwelt abgeriegelt und die Bundesregierung hat angekündigt, dass sie deutsche Staatsbürger so schnell wie möglich von dort ausfliegen will. Wie deutsche Unternehmen in der Region ihre Mitarbeiter schützen, das hat Stefan Wurzel recherchiert.
Noch ist in China Feiertagswoche. Wegen des chinesischen Neujahrs sind nicht nur Behörden, Schulen und staatliche Betriebe geschlossen. Auch in vielen Privatunternehmen ist ganz regulär Pause. Das gilt auch für ausländische Firmen, die in China aktiv sind. Entsprechend sind viele Deutsche, die in China arbeiten, im Moment verreist. Inzwischen hat Chinas Staatsführung angekündigt, die Frühlingsfestfeiertage bis Anfang kommender Woche auszudehnen. Auch viele deutsche Firmen in China geben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechend länger frei. Volkswagen zum Beispiel. Bei uns herrscht keine Panikstimmung, sagte ein VW-Sprecher aus dem Urlaub heraus dem ARD-Hörfunk Shanghai. Aber man kümmere sich natürlich um die Sicherheit der Angestellten. VW in China will deswegen Mundschutzmasken und Desinfektionsmittel für die Mitarbeiter bereitstellen, wenn es nach den Feiertagen wieder losgeht. So oder so ähnlich machen das auch andere Firmen. Der Handelskonzern Metro zum Beispiel. Er hat in China außerdem Fiebermessstationen eingerichtet. Das Hauptproblem ist, niemand kann bisher sagen, wie sich die Viruskrise weiterentwickelt. Das sorgt für Unsicherheit. Insgesamt herrsche wegen des Virus schlechte Stimmung in der deutschen Wirtschaftscommunity. So beschreibt es ein Spitzenmanager eines großen DAX-Konzerns in Peking. Industriebetriebe wissen zum Beispiel nicht, ob sie nach den Feiertagen an genügend Rohstoffe und Einzelteile für ihre Produkte kommen. Dann ist da noch das Problem mit den Arbeitern. Die verlassen in China während des Frühlingsfestes üblicherweise die Standorte der Unternehmen und reisen in die Heimatprovinz. Erst nach den Ferien kommen sie wieder.
If a lot of workers don't return from their homes back to their places of work, we could see a big downturn in factory output over the next few months.
Wenn viele dieser Arbeiter nach den Feiertagen nicht zurückkehren in die Fabriken, dann könnte es einen erheblichen Abschwung geben in den kommenden Monaten, sagt Simon Baptist, Chefökonom der Wirtschaftsanalysefirma Economist Intelligence Unit in Singapur. Die Stadt Suzhou zum Beispiel hat angeordnet, dass Arbeiter erst einmal die 14-tägige Inkubationszeit abwarten müssen, bevor sie zurückkommen können. Suzhou liegt westlich von Shanghai. Viele deutsche Firmen sind in der Region aktiv. In der besonders betroffenen Stadt Wuhan in Hubei haben einige deutsche Mittelständler Niederlassungen. Zum Beispiel der Autozulieferer Webasto. Der erste bestätigte Coronavirus-Patient in Deutschland arbeitet bei Webasto. Er hat sich offenbar bei einer chinesischen Kollegin angesteckt, die auf Dienstreise in Bayern war. Dienstreisen von Deutschland nach China haben zahlreiche Firmen angesichts der Viruskrise erst einmal gestrichen. Neben Webasto zum Beispiel Schaeffler. Dass Mitarbeiter deutscher Firmen China gezielt verlassen wegen des Virus, kommt bisher nur sehr selten vor. Ein Fußball-Bundesliga-Verein, der in Shanghai ein Verbindungsbüro hat, hat mehrere deutsche Mitarbeiter ausgeflogen.
Der Bericht von Steffen Wurzel darüber, wie deutsche Unternehmen in China mit dem Coronavirus umgehen. Millionen Menschen, die täglich alleine in ihrem Auto sitzen und sich so von A nach B bewegen. Das ist momentan Normalität. Aber um eine echte Verkehrswende hinzukriegen, wird es nötig sein, dass viele Menschen auf andere, auch klimafreundlichere Verkehrsmittel umsteigen. Innerhalb von Städten ist das eigentlich jetzt schon leicht machbar, aber gerade der öffentliche Nahverkehr ist für viele keine wirklich attraktive Alternative. Das mag daran liegen, dass die Tickets oft sehr teuer sind, die Busse und Bahnen überfüllt, nicht pünktlich kommen oder nur im Halbstundentakt fahren. Vorschläge, wie man das ändern kann, gibt es viele, zum Beispiel das 365-Euro-Jahresticket. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hat heute Bilanz gezogen, was sich im letzten Jahr im öffentlichen Nahverkehr getan hat und hat bestimmten Vorschlägen eine Absage erteilt. Niklas Potthoff berichtet.
Busse und Bahn sind voll. Die Fahrgastzahlen befinden sich nur noch knapp im Plus. Und schon seit Jahren stagnieren die absolvierten Kilometer pro Person im öffentlichen Nahverkehr. VDV-Präsident Ingo Wortmann.
Wir sind nicht mehr in der Lage, sehr viel mehr Fahrgäste aufzunehmen.
Auch der Bund hat das erkannt. Mit dem Abschluss des Klimapakets hat man auch die Investitionen für den Nahverkehrsbereich stark ausgebaut. Die Bundesfinanzhilfen wurden in diesem Jahr bereits verdoppelt auf 665 Millionen Euro. Ab 2025 sollen jährlich 2 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Das Geld wird dringend gebraucht für Modernisierung und den Neubau von Strecken. Kurzfristig will der VDV vor allem das Angebot an Bussen stark erhöhen, um anschließend die Schienenwege auszubauen. Allerdings gibt es ein Dorn im Auge des Verbands, das 365-Euro-Ticket. So viel soll ein Jahresabo für den Nahverkehr kosten, wenn es nach Berlins Bürgermeister Michael Müller geht. Der Sozialdemokrat verweist auf Wien als erfolgreiches Vorbild. In verschiedenen Regionen Deutschlands laufen derzeit Modellversuche. Der VDV wehrt sich vehement gegen ein solches Ticket. In Wien seien die Voraussetzungen andere gewesen, denn dort wurde zuvor massiv in den Ausbau investiert und etwa eine U-Bahn-Steuer eingeführt. Noch vollere Bahnsteige würden nicht zur Erfüllung der Klimaschutzziele führen und potenzielle Neukunden abschrecken. VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolf.
365-Euro-Ticket ist purer Populismus, um für einen kurzen Moment einen Effekt zu erhaschen und vielleicht politische Zustimmung zu bekommen. Aber das ist kein nachhaltiges Finanzierungsinstrument.
Preissenkungen sind für den VDV das falsche Signal. Man brauche die Fahrgeldeinnahmen dringend für die Finanzierung des Betriebs. Ein Einzelticket kostet bundesweit im Schnitt 2,70 Euro. Eine Monatskarte liegt bei rund 54 Euro. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Sören Barthol zeigt sich verwundert vom deutlichen öffentlichen Widerspruch des VDV zum 365-Euro-Ticket. Derzeit ginge es nur um Tests.
Niemand hat im Moment vor, das 365-Euro-Ticket auf ganz Deutschland auszuweiten. Ganz im Gegenteil, wir haben gesagt, wir wollen die jetzt schon laufenden Modellversuche nochmal ergänzen, um einfach Erfahrungen zu sammeln, um damit sozusagen den Argumenten, die auch der VDV bringt, sich damit sachlich auseinanderzusetzen.
Als wichtigste Maßnahme sieht auch er den Ausbau der Strecken, verweist aber auf die Preisentwicklung.
In ganz Deutschland sind dieses Jahr Fahrpreise im öffentlichen Nahverkehr gestiegen. Das ist natürlich ein Signal, da können die Unternehmen nichts für, aber das ist natürlich nicht das, was wir wollen.
Barthol verweist dabei auf die Senkung der Mehrwertsteuer auf Tickets der Deutschen Bahn zu Jahresbeginn. Diese Maßnahme hatte zu einer stark verbesserten Nachfrage an Tickets geführt. Die Deutsche Bahn rechnet mit einem Plus an 5 Millionen Fahrgästen im Jahr. Zudem hätten sich auch viele VDV-Unternehmen für die Modellversuche beworben. Der Branchenverband spricht von einer Dekade des Aufräumens. Gleichzeitig will die Nahverkehrsbranche bis 2030 ihre Fahrgastzahlen um 30% erhöhen. Einig sind sich dabei alle, es wird ein Kraftakt.
Der Bericht von Niklas Potthoff. Die letzten deutschen Atommeiler sollen 2022 abgeschaltet werden und 16 Jahre später, also dann 2038, soll auch mit der Kohleverstromung Schluss sein. Wenn man diese Lücke nicht mit Atom- oder Kohlestrom aus dem Ausland füllen will, dann bedeutet das, die regenerativen Energien müssen massiv ausgebaut werden. Bei der Windkraft zeigt sich momentan aber eher das Gegenteil. Der Zubau an neuen Anlagen an Land war 2019 auf dem niedrigsten Stand seit dem Jahr 2000. Sina Fröndrich.
Es klingt dramatisch. Gerade einmal 325 neue Windräder zählte der Bundesverband Windenergie im vergangenen Jahr. Allerdings, diese neuen Anlagen sind inzwischen fast doppelt so groß wie noch im Jahr 2000 und erbringen dadurch auch mehr Leistung. Und so ist die Leistung der Windkraftanlagen an Land auch 2019 gewachsen. Allerdings nur um 2% im Vergleich zum Vorjahr. Als Gründe nennt der Lobbyverband unter anderem komplizierte und langwierige Genehmigungsverfahren. Außerdem würden zu wenig Flächen freigegeben. Für Hermann Albers vom Bundesverband Windenergie ist klar, um die Klimaziele zu erreichen, müsse die Windenergie ausgebaut werden, auch um der Nachfrage nach grünem Strom gerecht zu werden.
Wir erleben diese Nachfrage ganz konkret von Bayer, von BASF, von VW. Und heute hat sich BMW zu Wort gemeldet mit dem Plan, noch in diesem Jahr die Erzeugung vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen.
Ein Problem sieht der Verband auch in der fehlenden Akzeptanz für Windräder. Diese müsse gesteigert werden, etwa durch eine finanzielle Beteiligung von Kommunen.
Der Windkraftausbau geht nur schleppend voran. Sina Fröndrich war das mit den Einzelheiten. Und wir schauen noch auf den Handelstag an der Börse mit Claudia Werle im Frankfurter Studio. In der Sendung haben wir schon darüber gesprochen, das Coronavirus beschäftigt viele Unternehmen. Wie wirkt sich denn diese Situation auf die Stimmung an der Börse aus?
Gut, der DAX hat sich zwischenzeitlich erholt, aber die Sorgen bleiben. Fakt ist, die Bemühungen sind groß, sich zu wappnen. Fakt ist aber auch, dass die Folgen dieser Ausbreitung des Virus in ganz unterschiedlichen Bereichen zu spüren sind. Oder sagen wir, die Befürchtungen sind groß, dass es Auswirkungen gibt, dass Fluggesellschaften und Tourismuskonzerne davon betroffen sind. Das liegt auf der Hand. Heute kamen aber auch Meldungen, Adidas und Puma könnten die Folgen der Ausbreitung dieses Virus zu spüren bekommen. Argumentation: China ist für die Sportartikelhersteller ein wichtiger Markt. Und wenn es zu Reisebeschränkungen oder zur Anstellung des öffentlichen Nahverkehrs kommt, dann würde das die Konsumfreude der Chinesen bremsen. Also da schwingen viele Sorgen mit. Der DAX kann sich jedenfalls von seinem Tagestief erholen, steht jetzt fast 1% im Plus bei 13.312 Punkten.
Und heute hat SAP Zahlen vorgelegt für das vergangene Jahr. Wie steht denn das Unternehmen da?
Ja, es ist Europas größter Softwarekonzern. Er hat in der Vergangenheit vieles richtig gemacht, beispielsweise in die Geschäfte mit der Cloud zu investieren. Das zahlt sich aus, denn der Umsatz in diesem Bereich steigt. SAP hat aber auch viele Baustellen überhaupt. Der Konzern will von einem reinen Softwarelieferanten mehr zu einem Rundum-Dienstleister werden. Das bedeutet also, mit dem Verkauf von Produkten ist es nicht mehr getan. SAP-Papiere heute mehr als 2% im Minus. Man darf aber nicht vergessen, SAP Aktien hatten vor kurzem erst ein neues Rekordhoch erreicht und da werden Gewinne mitgenommen. Noch ein kurzer Blick auf ein anderes DAX-Unternehmen, auf die Deutsche Telekom. Der Konzern will rund jede fünfte der eigenen Filialen schließen. Das betrifft das gesamte Bundesgebiet. Begründet wird dieser Schritt mit dem Online-Boom und mit dem veränderten Verhalten der Kunden. Kunden sollten auch Franchise-Filialen oder Partnershops in Anspruch nehmen, die Telekom-Produkte anbieten. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben. Die Aktien der Telekom, die sind mehr als 2% im Plus.
In den Nachrichten war heute auch Airbus. Gegen das Unternehmen gab es ja Korruptionsvorwürfe und Behörden in drei Ländern haben da seit Jahren ermittelt. Heute hieß es dann, man habe sich auf einen milliardenschweren Vergleich geeinigt. Welche Auswirkungen hat denn das an der Börse?
Ja, das kommt wirklich gut an. Die Aktien von Airbus sind 1% im Plus. Sie haben es angedeutet, die Probleme gibt es schon lange. Und wenn man sich nun einigen könnte, dann wäre zumindest ein Problem vom Tisch.
Und der niederländische Konzern Philips überlegt offenbar, sein Geschäft mit Haushaltsgeräten zu verkaufen. Was hat's damit auf sich?
Das passe nicht mehr zur Strategie des Konzerns, heißt es. Philips will sich künftig vor allem auf den Gesundheitsbereich, auf den Bereich Medizintechnik konzentrieren. An den verschiedenen Handelsplätzchen sind Philips-Aktien aber im Minus.
Und wo stehen der Euro, deutsche Staatsanleihen und der Goldpreis?
Der Euro gibt nach auf 1,1004 $. Die Umlaufrendite ist von -0,37 auf -0,4% gesunken. Und die Feinunze Gold kostet $1,570,27.
Claudia Wehrle hat für uns den Börsentag zusammengefasst. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Ich bin Josephine Schulz und sage danke fürs Zuhören. Gleich im Anschluss folgt hier die Sendung Kultur heute, die sich unter anderem mit der diesjährigen Transmediale beschäftigt.